Die Reisen des Käpt'n Brass. Käpt'n Brass und die antarktische Konvergenz. 68 Grad, 12 Minuten und 3 Sekunden westlicher Länge, 56 Grad, 32 Minuten und 25 Sekunden nördlicher Breite. Nun, liebe Freunde, vielleicht ahnt ihr es bereits. Ich treibe gerade durch die Drake-Straße zwischen dem südamerikanischen Kontinent und der antarktischen Konvergenz. Gerade habe ich meinen Sextanten weggeschlossen. Wusstet ihr, dass Menschen jenseits der antarktischen Konvergenz kaum noch sprechen? Es ist, als ob die Gedanken in der Kälte des Wassers und der trüben Mattigkeit der Luft und vor allem angesichts dieses gefrorenen Nichts, angesichts der unendlichen Leere dieses Erdteils zu Eiskristallen zerstäubt würden. Ich bin kein Poet, aber die Erscheinung dieses Erdteils und der See, die es umgibt, lässt sich schwer mit den einfachen Worten eines Kapitäns beschreiben. Vor einigen Jahren kreuzte ich die antarktische Konvergenz mit Kurs auf die Shetlandinseln. Ich hatte mich in Bahía Blanca von einem Regierungsbeamten dazu überreden lassen, eine Ladung für die argentinische Antarktisstation zu übernehmen. Ich glaube, es waren hauptsächlich Lebensmittel und ein riesiger handgefertigter Aluminiumschlitten. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ist auch egal. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir kreuzen die antarktische Konvergenz kurz vor Weihnachten, zu Beginn des antarktischen Sommers. Das Wasser wurde schlagartig kalt und ein unheimliches Schimmern knapp über dem Horizont am schweren grauen Himmel kündigte größere Treibeisfelder an. Ich überließ die Brücke meinem Steuermann und begab mich auf das Vordeck, um die See genauer in Augenschein nehmen zu können. Vorn am Bug standen der Koch und mein wie immer von Kopf bis Fuß mit Öl zugesauter Maschinist. Sie unterhielten sich. Ich stieg wortlos auf die Stahltruhe mit dem Tauwerk wenige Fuß hinter ihnen, begann das Meer zu mustern und lauschte beiläufig ihrem Gespräch. Die Luft war feucht und schwer, das Licht matt und dumpf. Das Schiff schien wie in einer Glaskugel durch dichte Materie zu treiben. Die See war über die letzten Meilen schlagartig ruhig geworden, aber je ruhiger sie wurde, desto mehr schien sie zu grollen und zu murren, als sei sie beleidigt. Auch dies ist ein Zeichen für die unmittelbare Nähe von Treibeisfeldern, denn ihr enormes Gewicht besitzt die Kraft, die Dünen der See in Zaum zu halten, die Wellen mit der bloßen Gewalt ihrer Last schlichtweg niederzuringen. Das Meer jedoch, bis zum Bersten mit Kraft aufgeladen vom heftigen Wind, der in diesen Breitengraden unablässig bläst, beginnt zu grollen und zu murren. Die See ist es nämlich nicht gewöhnt, von irgendjemandem oder irgendetwas niedergerungen zu werden. Denn die See ist die Königin dieses Planeten, liebe Freunde. Und ich glaube, dass die See nur deshalb nicht gegen die Treibeisfelder aufbegehrt, weil sie spürt, dass das Eis sozusagen Fleisch ihres Fleisches ist. Vielleicht fühlt sie sich angesichts ihrer grenzenlosen Macht wie eine Mutter, eine Löwin vielleicht, die in einem spielerischen Kampf mit ihren Jungen nachgibt, um ihnen eine Demütigung zu ersparen und weise deren Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, aus Liebe und Weisheit und stets im Bewusstsein ihrer grenzenlosen Macht und Überlegenheit. Ich weiß es nicht. Und vielleicht grollt die See nur, damit das Eis sich ohne Argwohn in einer trügerischen Überlegenheit sonnen kann, damit es die Kapitulation der See nicht als erzieherische Maßnahme entlarvt und das erhabene Ziel der Maßnahme zunichte wird oder sich gar ins Gegenteil verkehrt. Vielleicht ist es wirklich so. Mein Gott, woher soll ich es auch wissen? Niemand kennt die See. Man kann sich ihr nur anvertrauen oder es bleiben lassen. So ist es eben. Aber zurück zum Vordeck und dem Gespräch zwischen dem Koch und meinem ölverschmierten Maschinisten, das ich beiläufig belauschte. Ich erinnere mich undeutlich, dass sie sich über die Vorzüge unterschiedlicher Arten von Pfannkuchen unterhielten. Ein ungewöhnlicher Gesprächsstoff, naheliegend jedoch zwischen einem Koch und meinem Maschinisten, einem kleinen, sehnigen Mann von ungeahnter Kraft und Schnelligkeit und einer erbarmungswürdigen Nervosität, der Tag und Nacht von einem überwältigenden Gefühl des Hungers geradezu gemartert wurde, egal ob er gerade eine vollwertige Mahlzeit zu sich genommen oder seit Tagen nichts mehr gegessen hatte. Ihre Unterhaltung verlief schleppend und sie wurde von Minute zu Minute schleppender. Mir schien, als würden sie auf ihren Wörtern herumkauen wie auf einem dicken, weichen Stück Schweinsleder, um sie schließlich, wie am Ende ihrer Kräfte, angewidert auszuspucken. Und sie sahen sich nicht mehr an. Sie sahen hinab auf die Holzplanken, was ein Matrose nur dann tut, wenn er sie schrubben oder streichen muss. Sonst nie. Ein Kapitän übrigens sieht nur dann auf die Planken herab, wenn er nachsehen möchte, ob sie von den Matrosen geschrubbt oder gestrichen werden müssen. Sonst auch nie. Auf hoher See jedenfalls, bei voller Fahrt und in der Nähe eines Treibeisfeldes, sieht ein Seemann nie auf die Planken hinab. Niemals. Plötzlich erspähte ich einen kleinen Eisberg, Steuerbord voraus, knapp unter dem Horizont. Wahrscheinlich das Bruchstück eines bedeutend größeren Eisbergs, der sich irgendwann während des antarktischen Sommers vor 4 oder 5 oder 6, vielleicht sogar vor 7 Jahren, von der Schelfeiskante des Rossmeers gelöst haben mochte und nun, in der Abenddämmerung seines Daseins, geborsten in unzählige Einzelteile, langsam dem Atlantischen Ozean entgegentrieb, wo er sich endlich auflösen würde. Keine Gefahr für mein Schiff. Ich meine, nicht, dass dieser kleine Eisberg mein Schiff nicht hätte zu Staub zermahlen können, aber es war einfach klar, dass er mein Schiff nicht zu Staub zermahlen, sondern steuerbords daran vorbeitreiben würde. Das wollte ich damit sagen. Als der Eisberg erhaben, würdevoll, majestätisch näher kam, wie ein Gentleman sozusagen, ohne auch nur das Geringste zu überstürzen, bemerkte ich, dass er einen Pinguin beherbergte. Das ist nichts Ungewöhnliches. Mittlerweile hatten auch der Koch und mein Maschinist den Eisberg bemerkt und sahen ihn stumpfsinnig an. Ihre Unterhaltung war endgültig versiegt. Sie standen nur noch kraftlos und unbeweglich im Bug und sahen den Eisberg stumpfsinnig an. Mehr war nicht mehr von ihnen zu wollen. Und nun trieb der Eisberg steuerbords vorbei. Der Koch und mein Maschinist sahen den Pinguin an und der Pinguin sah sie an. Wir waren etwa 300 Seemeilen von Kap Horn entfernt und 250 Seemeilen von der antarktischen Halbinsel. Über uns das unendliche bleigraue Himmelsgewölbe und unter uns gute 3000 Meter Wasser nahe dem Gefrierpunkt. Und der Pinguin trieb auf dem Eisberg an uns vorüber und sah dem Koch und meinem Maschinisten in die Augen. Freundlich irgendwie, aufmunternd, ja, interessiert. Danach zuckte er nur kurz mit seinen rudimentären Flügeln, wie um sie zu grüßen oder ihnen irgendein geheimes Zeichen zu geben, drehte sich um und verschwand hinter einer Erhebung des Eisbergs. Und der Eisberg trieb davon, ebenso gemächlich, wie er herangetrieben war. Der Koch stierte dem Eisberg fassungslos hinterher, ohne eine Regung. Ich sah ihn 3 Stunden später im Heck des Schiffes an der Reling stehen und den Punkt am Horizont fixieren, an dem der Eisberg sich seinen Blicken entzogen haben mochte. Mein Maschinist hingegen war gebrochen. Er ließ ganz plötzlich den Kopf hängen, aber diesmal sah er nicht auf die Planken hinab. Er sah nirgendwo hin. Er war einfach gebrochen, und gebrochen schleppte er sich nach einer Weile mühsam davon, so langsam und müde, wie ich ihn nach dem schlimmsten Sturm nie hatte in seine Koje kriechen sehen. Der Mann war fertig. So ist das in der Antarktis.